So, hallo, verehrte Menschen, hier herzlich willkommen beim Kompendium des Unbehagens und einen fröhlichen Japanuary. Ich weiß, dieses Jahr bin ich irgendwie furchtbar langsam und träge und hänge furchtbar hinterher. Ich habe, glaube ich, gerade gesehen, ich habe noch irgendwie 10 oder so Filme zu besprechen. Ja, geht diesmal alles nicht ganz so schnell. Ja, ich habe jetzt schon mit Daniel eine Folge aufgenommen über ein paar Filme, die dann ein bisschen zwei ausführlicher besprochen wurden und ein paar andere, die so nebenbei ein bisschen erwähnt wurden. Das reicht auch für die hin. Und ja, ich werde jetzt zusehen, dass ich die nächsten Tage nachlege. Und ja, ich möchte einfach mal heute direkt anfangen mit zwei Filmen, die eigentlich ziemlich schwer bis unmöglich zu besprechen sind, ohne weiteres. Aber ja, ich probiere es einfach mal. Und wenn nicht, dann mache ich nochmal einen zweiten Versuch, dann auf Englisch auf dem YouTube-Kanal. Also da könnt ihr auch gerne gucken. Da ist auch ein bisschen anderes Programm oder ein bisschen andere Informationen oder eben dann, wie vielleicht bei diesen zwei Filmen, auch eine etwas andere Besprechung. Denn wir wissen ja, mit jeder Besprechung entdeckt man auch Gedanken und Dinge, die man vielleicht vorher noch nicht hatte und vielleicht hat man auch zwischendurch doch noch mal was gelesen oder so. Also könnte sein, dass ich dann, bis ich die da bespreche, noch mal ein bisschen anderen Blick drauf habe. Aber ja, ich möchte mich endlich mal dran wagen, Shinji Somai ein wenig zu besprechen. Das ist ein ganz wunderbarer Regisseur, der nicht ganz so alt wurde. Der lebte von 1948 bis 2001, also so 53 Jahre muss er dann wohl gewesen sein, als er starb. Ich meine, es war Krebs oder irgendwie sowas, ich kann mich da irren. Jedenfalls viel zu jung und er hat nicht allzu viele Filme gemacht. Ich habe es auch schon neulich in der Folge mit Daniel erzählt. Er hat so ein Film, möchte ich es gar nicht nennen, ein Promotional Video für eine Schauspielerin namens Aya Katsuragi gemacht. Das war bis vor kurzem eigentlich mehr oder minder nicht verfügbar, weil das nur irgendwie auf VHS oder VHD erschien. Es VHD ist irgendwie so ein Vorgänger von Laserdisc und ja, war quasi unmöglich zu bekommen, auch nicht irgendwie legal zu streamen oder so. Und jetzt hat mal einer so eine VHD gerippt und auf archive.org hochgeladen. Wenn ihr auf das Letterboxd auf die Letterboxd-Seite von dem Film geht, dann werdet ihr da einen Link finden und dann könnt ihr euch das angucken, falls ihr es möchtet. Das ist aber wunderbar, weil dann quasi seine Filmografie mehr oder minder irgendwo zumindest auf obskuren Wegen verfügbar ist. Also ein paar von seinen Filmen sind mittlerweile auch im Westen wiederentdeckt worden. Ganz großartig. Third Window Films leisten da gerade viel. Die haben veröffentlicht Typhoon Club und Love Hotel und Luminous Woman. Also immerhin drei schon mal raus. Dann habe ich zum Beispiel noch einen, der heißt Kase Hana. Der ist zum Beispiel in Japan ganz regulär mit englischen Untertiteln erschienen. Und hier Sailor Suit and Machine Gun, damals auch hier im Podcast besprochen, ist bei Arrow zum Beispiel erschienen. Also so nach und nach tauchen seine Filme jetzt auf. Die waren lange quasi verschollen, zumindest im Westen. In Japan ist er einer der ganz großen Regisseure, der auch gern von allen möglichen zeitgenössischen Regisseuren immer als einer der größten Einflüsse genannt wird. Also so ein Ryusuke Hamaguchi wäre nicht da, wo er ist, ohne Somais Filme. Also er zählt ihn immer als ganz großen Einfluss auf sein Werk. Und das Problem ist halt, dass seine Filme, die ersten kamen in den 80ern, der neueste ist, glaube ich, ja, von 2000. Also 2001 ist er verstorben, 2000 hat er seinen letzten Film gemacht, das ist dieser Kase Hanna. Das heißt, sein gesamtes Schaffen ist quasi in so eine Zeit gefallen, gerade die 80er, wo viele Leute sagen, oh, da war das japanische Kino ja komplett Murks, komplett uninteressant, komplett irrelevant. Ne, also so, ich würde sagen, so zwei Drittel seines Schaffens ist noch in den 80ern. Und dann eben in den 90ern war ja jetzt auch nicht so viel, zumindest was in diese Richtung geht. Da wurde dann eher interessant sowas wie Takeshi Kitano oder so, was am besten relevant wurde. Und ja, ansonsten sagte man halt immer, ja, so die 80er, das ist ja nix. Da ist ja nur so Quatsch rausgekommen. Zum Beispiel sein zweiter Film, der wurde ja dann vertrieben von Kadokawa, also die haben den jetzt nicht produziert, das war eine kleinere Produktion, aber die sind dann da irgendwo eingestiegen, ich weiß jetzt nicht an welchem Punkt, und haben es dann ja, zumindest vertrieben. Ich weiß nicht, ob sie dann noch groß selbst mitproduziert haben, aber das war ursprünglich klar. Egal, jedenfalls Kadokawa hatte ja damals einen ähnlichen Ruf wie heutzutage, keine Ahnung, in Hollywood dann Marvel, das heißt, die machen halt diese komischen, großen Blockbuster-Filme irgendwie, nur Romanadaption, und da ist ja gar nichts Künstlerisches, Eigenständiges, nur so Quark. Ist natürlich totaler Unsinn, die meisten Filme, die ich davon gesehen habe, sind großartig, also ja, sind halt Romanadaptionen, die eben von Kadokawa, der eigentlich ein Buchverlag war, dann eben vertrieben worden, dann kann man das ja gut mixen. Die wurden sehr bekannt für ihren Media-Mix. Und ja, da ging es dann bei ihm relativ los. Also das war so sein zweiter Film. Und der erste, den er gemacht hat, der heißt Dreamy 15, anscheinend auf Englisch. Der war auch schon mit Hiroko Yakushimaru. Also die war dann auch hier in Sailor Suit and Machine Gun die Hauptdarstellerin. Und ja, das ist halt so das typische 80er-Ding, so Idols in Hauptrollen, und dann haben sie vielleicht noch den Titelsong gesungen und dann kannst du eben noch die Single verkaufen und all so Geschichten. Und ja, das kam bei den Kritikern nicht so toll an, beim Publikum dafür umso mehr. Also er hat dann doch so einige große Klassiker geschaffen, die aber im Westen weitestgehend verneint wurden. So, das ist irrelevant, das ist doof, das wollen wir nicht. Obwohl es, also alle Filme, die ich von ihm bisher gesehen habe, und ich hatte bisher das Glück, dass ich alle, die ich gesehen habe, auch im Kino sah. Ganz wunderbar. Da werde ich jetzt wahrscheinlich von abkommen müssen und den Rest dann doch zu Hause schauen müssen, aber alles ganz großartig. Und ich sitze da bei jedem Film quasi und denke mir, das ist irgendwie ein perfekter Film, und wie kann man ihn nicht als einen der großen Meisterregisseure generell, also nicht nur Japan, sondern wirklich generell zählen, wie, was ist hier los? Mir war er zumindest namentlich schon länger ein Begriff, der tauchte schon immer mal wieder auf, und so ein paar Titel wie der sagenumwobene Typhoon Club tauchten eben auch immer wieder auf, aber irgendwie kam ich tatsächlich bis, ich glaube, letztes Jahr letztes Jahr habe ich Typhoon Club gesehen. Ein, zwei Jahre davor, also als dann die Arrow Blu-ray rauskam von Sailor Suit and Machine Gun, hatte ich den gesehen. Aber abgesehen davon hat es dann bis, ich glaube, Januar letzten Jahres oder vorletzten Jahres, ich habe es vergessen, gedauert, bis ich dann endlich mal was von ihm gesehen habe. Und ich war ganz entzückt. Und ich bin sehr glücklich, dass sein Werk jetzt so nach und nach entdeckt wird oder wiederentdeckt wird und im Westen eben durchaus auch als das Meisterwerk, das es ist, also das Gesamtwerk, gepriesen wird. Also in der Folge mit Daniel habe ich schon ein bisschen über diesen, über dieses Promotional Video da geredet. Ist ganz interessant, kann man sich mal angucken. Ich würde es jetzt kein sehr unterhaltsamen Film nennen, aber es ist sehr abstrakt und sehr wild und hat viel Luftbumsen. So viel eigentlich auch nicht, vielleicht zwei, drei Szenen, aber es ist abenteuerlich und ist ganz interessant, mal zu sehen, wie so ein doch eher künstlerisch veranlagter Regisseur dann eben dieses Genre angeht von, ja, in Japan heißt es irgendwie Gravure, glaube ich, so diese Erotik, also wirklich ganz mild erotischen Videos von Schauspielerinnen oder Idols oder Wrestlerinnen, die sich dann da so ein bisschen halbnackt räkeln und irgendwie Dinge tun. Dieses hier hat noch so einen Hauch von Handlung, aber normalerweise ist es halt handlungsfreies Zeug. Und ja, wie er dann eben quasi auch so ein bisschen befreit ist von dem Zwang, eine Handlung haben zu müssen oder einer Handlung streng entfolgen zu müssen und das eben dann so richtig abstrakt und wild da vor sich hintreiben lässt, ist furchtbar interessant zu sehen. Also ich würde den Film auf jeden Fall auch empfehlen, zumindest so als interessanten Eintrag in diese Filmografie. Ja, worüber ich heute aber reden möchte, ist Ohikoshi, der heißt auf Englisch Moving, gilt für viele Menschen als sein bester Film. Ich würde dem prinzipiell nicht widersprechen. Ich mag ihn aber, glaube ich, nicht am liebsten. Also ich habe andere, die ich faszinierender finde. Aber ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Ding. Und dann haben wir Natsu no Niwa, The Friends. Sind beide verhältnismäßig neu, also von 93 und 94. Gucken wir mal ganz kurz hier bei Moving in den Cast. Also die Hauptrolle wird tatsächlich gespielt von Tomoko Tabata, die hier eben noch ein Kind ist und die doch eigentlich, also manche Leute sagen, oh, warum hatte sie keine größere Karriere, aber sie hat doch ganz gut was gemacht und ich meine, sie war zum Beispiel Sprecherin in hier in dem Ghibli-Film über Prinzessin Kaguya, sie war auch in dem neuen Hiroshi Kurosawa-Film Chime, auch so in so Sachen wie The Hidden Blade oder ja, dem großartigen Intolerance oder hier Blood and Bones mit Takeshi Kitano. Also ich weiß nicht, ob man da traurig sein muss, dass sie keine übermäßig... Ich meine, sie ist auch erst 44. Also ich weiß ja nicht, ob das... ich habe es mir fast schon gedacht. Ganz oft, wenn man so ein bisschen betrübt ist, dass so Menschen keine größere Karriere hatten, dann ist das, weil die Leute eben auf so Letterboxd gucken. Und das muss man auch mal sagen, so Sachen wie Letterboxd oder auch IMDb sind Käse eigentlich. Sollte man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen, denn da verpasst man was, wenn man dann auf jeden Fall über japanische Filme spricht. Denn ich gucke jetzt hier gerade auf ihre japanische Wikipedia und das stimmt, da sind jetzt nicht hunderte Filme, aber doch sehr viele Filme. Ich möchte das gar nicht zählen. Und dann haben wir aber auch nochmal locker 2-3 Mal so viele Fernsehserien. Und da sind auch große Serien dabei. Also das ist nämlich das Ding, wo Leute sagen, ah, warum hatte die keine größere Karriere? Ja, weil ihre größere Karriere stattfand in etwas, was wir im Westen nicht wahrnehmen, nämlich japanisches Fernsehen. Und da hat sie sehr, sehr viel gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß die Rollen immer sind, aber da ist einiges dabei, dann hat sie auch ordentlich Theater gemacht und Radio, ein paar Werbespots, viel Narration, also so was ist es, ich habe das Wort vergessen, Sprache halt für Erzählung, ja. Also die hat ganz gut zu tun, die Frau, muss man jetzt nicht betrübt sein, dass sie nicht mehr Filme gemacht hat. Dann haben wir noch Ja, da haben wir noch Junko Sakurada, die tatsächlich keine so wahnsinnig große Karriere, zumindest filmtechnisch, wieder hatte. Ich gucke ja auch wieder nur auf Letterboxd, was ja letztendlich die Sachen sind, die wir kennen. Also ja, sie war hier zum Beispiel noch in einem Film namens The House of Hanging oder in einem Toda-San-Film. Da muss ich auch irgendwann mal einsteigen in dieses Toda-San-Reihe. Dann haben wir Keiji Nakai. Der war zum Beispiel in Princess from the Moon. Ich habe jetzt den deutschen Titel vergessen, aber das ist ein relativ bekannter Film. Ich glaube von Kon Ichikawa. Er war aber auch hier in When the Last Sword Was Drawn. Und dann haben wir Tsurube Shufukute, der so ein Gesicht hat, dass ich mir denke, den habe ich schon 1 Million Mal gesehen, den ich aber gar nicht so häufig gesehen habe. Er macht immer mal so ein bisschen Film. Ich glaube, das ist auch mehr so ein Fernsehtyp. Ich schaue das jetzt nicht nach. Aber seine berühmtesten Rollen sind alle in So My Film. Und ich glaube, das sind auch die Filme, wo ich ihn primär gesehen habe. Also er war auch noch hier in diesem Family of Strangers. Der lief damals auf der Nippon Connection. Da habe ich den gesehen. Aber ja, ansonsten macht er halt so Kram. Wir haben noch Mariko Sudo, die zumindest in einem Musra-Film war. Wir haben noch Shinobu Chihara, die ganz viel so Samurai-Filme gedreht hat. Also das ist reichlich. Ja, und ich glaube, das war es dann auch so prinzipiell mit der Besetzung. Bei den Freunden haben wir Rentaro Mikuni, der zum Beispiel in Harakiri Kaidan, Vengeance is Mine, The Burmese Harp, Samurai 1... Musashi Miyamoto und unglaublich vielen, unglaublich guten Filmen war. Also das ist, das, wenn ich das hier so sehe, das ist eine Filmografie, da kriegst du ja hier Anfälle. Also alles wirklich dabei hier, Inugami Family, Satoichi, Confession Among Actresses, auch ein ganz fantastischer Film. Hier Profound Desire of the Gods, oh mein Gott, also... Ja, man hat ihn gesehen, wenn man ein bisschen guten Geschmack hat. Dann haben wir Naoki Sakata hat außerdem hier anscheinend nicht viel gemacht. Genauso Yasutaka Oh und Kenichi Makino. Das sind dann wohl alles so die drei Freunde, die Titelgebenden. Ja. Genau, also der Rentaro Mikuni war hier schon nicht mehr ganz so jung und die anderen drei Folgen sind die eigentlichen Protagonisten. Da haben wir Akira Emoto, den hat man auch schon mal gesehen. Der ist nämlich in allem, was es irgendwie die letzten, keine Ahnung wie viele Jahre ins Kino geschafft hat, am beliebtesten hier auf Letterboxd, Shoplifter, Shin Godzilla, Maboroshi, Memories of Matsuko, der Kitano Satoichi, so Sachen. Wunderbar. Dann eben wieder hier der Tsurube Shufukute, Minoru Terada, ja, am bekanntesten seine Stimme in hier Nauschka, nee, nicht Nauschka, Laputa, Castle in the Sky, Maboroshi auch und hier Liver Leaf, auch so ein Film, den immer alle feiern wie Sau, den ich noch nicht gesehen habe, war auch in einem Satoichi-Film und noch so ein paar Da haben wir noch Naho Toda, die war in August in the Water von Gakuru Ishii, den ich auch endlich mal schauen muss und auch in diesem Film Haru, den ich auch immer noch nicht gesehen habe und ganz dringend schauen muss, kommt alles noch und auch ganz, ganz viel anderes Zeug. Ja, ich glaube, das reicht hier mit dem Cast. Vielleicht noch ganz kurz erwähnen, was ich gerade sehe, Chikage Awashima. Eine Frau, die zum Beispiel war in The Human Condition und dann ganz viel Ozu und so Geschichten. Ja, aber das reicht mit dem Cast. Und diese zwei Filme, die haben so einiges gemeinsam. Und generell macht So My viel Filme über Kinder und wie die Welt wahrnehmen. Und ja, also zumindest bei den Filmen, die ich kenne, da sind auch noch ganz viele dabei. Ich glaube, Love Hotel wird nicht um Kinder gehen, aber so die bekanntesten hier, die drehen sich alle irgendwie um Kinder. Sailor Suit and Machine Gun ist ja auch irgendwie um ein junges Mädchen. Ich habe noch P.P. Rider gesehen, den ich unglaublich toll finde. die Leidenschaft teilen nicht alle Menschen, aber ja, also die bekannteren sind, drehen sich gerne um Kinder. Und hier ist auch das Ding, dass es so prinzipiell um die Wahrnehmung der Kinder der Welt geht und wie sie Dinge nicht verstehen oder fasziniert sind von Dingen. Und dann beide haben sowas erstmal beschwingt Leichtes so ein bisschen und werden dann unglaublich traurig und deprimierend und kriegen so eine andere Ebene noch irgendwie mit rein. Ist ganz interessant hier in The Friends. Die laufen da auch rum und singen irgendwie das Titellied von Totoro. Und ein guter Mensch, der sich da nennt Baxter, kommentierte auch, dass er diesen Film durchaus als Live-Action-Totoro sieht, aber nicht unbedingt, weil es so nett und freundlich ist, sondern weil es unglaublich deprimierend und schrecklich ist. Ich habe Totoro sehr lange nicht gesehen, aber ich glaube, der hat auch so eine bisschen versteckte Ebene, die einen einfach nur niederschmettert und deprimiert. Und das hat dieser hier auch genauso wie Moving unglaublich deprimierend wird. Und ich würde sagen, generell ist The Friends, der noch so ein bisschen mehr in der Realität geerdet ist, aber auch zum Schluss so ein bisschen eine traumhafte Ebene bekommt, während Moving komplett irgendwann die Realität verlässt und ins Surreale oder ins Traumhafte abdriftet. Und das ist ganz, ganz großartig. Aber wollen wir mal ganz kurz ein bisschen über die Handlung der beiden Filme reden. Also The Friends hat so diese Gruppe von drei Freunden. Der eine hat eine Brille, der andere ist ein bisschen dicklicher und der andere ist halt so ein Typ. Und die sind jetzt vielleicht auch nicht die beliebtesten Kinder in der Schule, werden gern mal ein bisschen gemobbt und irgendwie sind sie auch so ein bisschen besessen von Tod. Und ja, sie finden dann irgendwann so ein altes, runtergekommenes Haus und dann denken sie, oh, da ist vielleicht eine Leiche zu sehen oder so. Und da ist halt wohnt so ein alter Mann und ist dann eben besessen von diesem alten Mann und seinem potenziellen Ableben. Und während sie ihn verfolgen und beobachten, freunden sie sich dann irgendwann aber doch mit ihm an. Und das nimmt dann irgendwann eben noch diese Ebene. Also erstmal hast du halt diesen typischen Sommerfilm, wo die Kinder eine außergewöhnliche Erfahrung hast, ja, ganz normal ist in Japan, dass du diese Sommerferienfilme hast. Ich glaube, Moving spielt auch weitestgehend in den Sommerferien. Also du hast so ein paar Schulsequenzen, ich glaube, zwischendurch sind Sommerferien. Hast halt diese Erfahrung und dann kommt aber irgendwann noch dazu so diese Ebene, dass er im Krieg war und was er eben im Krieg erlebt hat, was sein Leben immer noch beeinflusst und das Trauma, das da noch nachhängt. Und sie versuchen dann eben ihm in diesem Punkt beizustehen und zu helfen und vielleicht doch nochmal eine Erfahrung zu machen, die er aufgrund seiner Scham vermieden hat. Und das ist ganz, ganz großartig. Wie es endet, könnt ihr euch vorstellen. Also ohne jetzt spoilern zu wollen, aber man weiß, wie das endet. Und das ist sehr niederschmetternd. Und sie lernen eben was über die Welt und wie sie funktioniert. Und ähnlich ist es in Moving. Du hast eben eine Geschichte aus der Perspektive eines jungen Mädchens, die damit konfrontiert ist, dass ihr Papa plötzlich umzieht. Warum könnte der Papa wohl umziehen? Ja, weil er sich von der Mama scheiden lässt. Und sie versteht das halt nicht. Sie kommt damit nicht klar. Für sie ist das eben kompletter Verlust. Sie versteht nicht, lieben mich meine Eltern? Was ist hier eigentlich los? Was kann ich machen? Sie versucht eben, die wieder irgendwie zurück zusammenzubringen auf dem Poster. Sieht das auch eigentlich mehr aus wie so eine Komödie, also du hast eben dieses Kind und die Eltern kneifen sie in die Wangen und ziehen da so dran. Und ja, es sieht eigentlich mehr albern und komödienhaft aus. Während der Film eben, wie zu Anfang, ist es noch alles so ein bisschen spaßig, so ein bisschen ulkig. Aber umso mehr sie eben begreift und versucht, da irgendwas zu tun, wird es eben umso dramatischer. Die Eltern wissen eben auch nicht, damit umzugehen. Sie gehen damit auch nicht besonders geschickt um und versuchen da eben zu tun und zu machen, irgendwie drauf zu reagieren. Die Mutter ist jetzt eben plötzlich so, jetzt ist der Vater nicht mehr da, jetzt müssen wir uns irgendwie die Hausarbeit aufteilen und macht so ein riesen Blatt voll Regeln irgendwie an die Wand. Und sagt dir einfach so, so läuft's jetzt, dein ganzer Alltag ist jetzt einfach anders, als wäre der Verlust, also in Häkchen Verlust des Vaters nicht schon schlimm genug. Jetzt ist dann plötzlich noch so und die Mutter ist dann irgendwie auch so ein bisschen, weiß nicht, mehr so am Saufen und so Kram. Alles nicht so großartig und der Vater ist auch irgendwie mit einer anderen Frau dann schon zusammen und ja, sie begreift das alles nicht. Gibt es irgendwann auch so eine ganz furchtbare Szene, so relativ gegen Ende, wo sie dann ihren Vater konfrontiert und sagt, liebst du mich überhaupt? Und er steht dann da auch erstmal und weiß überhaupt nicht, oh mein Gott, wie soll ich jetzt mit dieser Frage umgehen? Ich meine, natürlich sagt er ja, aber es braucht alles unglaublich lange, wo dann auch erstmal, glaube ich, klar wird, dass er gar nicht das Ausmaß der Tragödie versteht, weil er so besessen davon ist, mit seiner Situation umzugehen, dass er gar nicht so richtig versteht, was mit ihr los ist. Na, dann gibt es immer noch so diese Idee, dass irgendwie die Eltern sich dann eben, keine Ahnung, irgendwie sporadisch dann, dass die Familie wieder zusammenkommt und sie zusammen essen oder irgendwas. Aber es wird einfach klar, dass die Eltern sich nicht mehr ertragen. Quasi. Und dass das alles, also es ist für alle eine furchtbare Situation, aber ja, wie das eben von ihr wahrgenommen wird und wie die Eltern nicht wahrnehmen, wie sie darunter leidet, ist halt furchtbar zu sehen. Und sie wird dann eben auch noch in der Schule dafür gemobbt, dass irgendwie ihre Familie unnormal sei und also Geschichten. Es ist ein furchtbar, furchtbar deprimierender Film dann irgendwann. Und endet dann eben in diesem fantastischen, unglaublich guten Stück am Ende, so die letzten 20, 30 Minuten müssen das wohl sein. Da fahren sie alle an den Biwa-See, da war ich auch neulich ganz wunderbar. Und da ist irgendwie so ein Festival mit so Feuer und großen brennenden Kanji und irgendwie brennenden Schiffen und so weiter. Und da ist dann eben diese Sequenz, wo sie in den See geht und dann ist da irgendwie so ein brennendes Schiff und ihre Eltern und sie lernt irgendwie mit der Situation umzugehen. Es gibt diesen ganz schrecklichen Moment, wo sie irgendwie der Mutter verspricht, dass sie ganz schnell erwachsen wird, damit einfach diese ganze Situation sich entspannt, damit sie irgendwie nicht mehr irgendwie eine Last für ihre Eltern sein muss, mutmaßlich, oder dass die Eltern sich dann eben auf ihren Kram konzentrieren können und sich nicht mit dem Kind rumschlagen können, weil sie offensichtlich versteht, dass sie eine Last ist. Und das ist furchtbar, ganz, ganz furchtbar und deprimierend, aber wundervoll gespielt, wundervoll gefilmt. Hier The Friends hat zum Abschluss dann auch nochmal so eine Geschichte. Also ja, gut, spoilern was jetzt halt komplett. Natürlich, der alte Mann stirbt am Ende, muss er ja, also rein von Ansatz der Handlung muss er am Ende sterben, da ist kein Überleben für ihn und das ist dann ganz wunderbar, weil sie einerseits irgendwie diesen Garten gepflegt haben und da ist dann so eine Zeitraffer Sequenz, wo die Blumen im Garten wunderschön groß werden und blühen und das Haus aber einfach weiter zerfällt und hat so ein bisschen was von Vergänglichkeit, Dinge sterben, Dinge vergehen und dafür entsteht was Neues. Und genauso haben wir hier eben den alten Mann, der verstirbt, aber die junge Generation, die irgendwie ja, weiter vorangeht und irgendwie weiter schöne, tolle Dinge vollbringt. Und das ist ganz wunderbar anzusehen und großartig. Und ja, bei dem Film ist dann vor allem eben noch diese extra Ebene mit dieser Kriegsgeschichte, die irgendwie da so vor sich hin köchelt. Und ja, was mag er wohl getan haben oder was mag da so vorgefallen sein? Ich meine, suggeriert natürlich auch so ein bisschen, dass Japan auch im Krieg schlimme Dinge getan hat. Ja. Ne, also ja, ist einfach ganz, ganz großer. Ich meine, hier ist auch so dieses Ding in dem Film, dass wenn er vom Krieg berichtet zum Beispiel, dann ist das für die natürlich ganz interessant und aufregend und irgendwie können sie das halt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ja auch so ein bisschen was, was Tsukamoto in seinen Filmen versucht zu kommunizieren, dass er ja immer die Sorge hat, dass junge Menschen gar nicht verstehen können, wie schrecklich Krieg eigentlich ist, und er das dann eben versucht in seinen Filmen darzustellen. Und das ist genau diese Situation hier. Diese Kinder sind fasziniert von diesem Elend, was da geschehen ist, und haben aber auch keine Möglichkeit, irgendwie auch nur entfernt nachzuvollziehen, warum dieser ältere Herr nun in dieser Situation ist und was da Schlimmes vorgefallen sein könnte. Und ja, es ist wunderbar, es ist ein ganz, ganz wunderbarer Film. Da gibt es auch zum Schluss noch diese furchtbare Szene bei seiner Bestattung, wenn dann noch Menschen kommen, um ihn zu verabschieden. Ganz, ganz deprimierend und schlimm. Also ja, beides ganz großartige Coming-of-Age-Filme, ja, die auch die Kinder nicht schonen, also die auch das Ganze nicht versuchen, irgendwie als Kinderfilm darzustellen, dass das alles irgendwie so ein bisschen nett und freundlich ist, sondern das ist schon alles so schlimm und schwer und niederschmetternd, wie es klingt. Und das finde ich eigentlich ganz fantastisch. Ich glaube, das können Kinder schon schauen. Ich weiß nicht, ob sie das vollkommen verstehen und erfassen können, was da passiert. Aber ja, wirkt, es ist halt nicht unbedingt schonend. Das ist auch irgendwie so ein Ding, was so mal in seinen Film mit den Schauspielerinnen und Schauspielern macht. Da passieren Dinge, die würden heute absolut undenkbar sein, weil er da einfach Sachen macht, die potenziell gefährlich sind. Also ich erinnere mich hier bei diesem The Friends, ist so eine Szene, wo einer der Jungen auf einem Brückengeländer langläuft und unten fahren halt Autos. Und ich weiß nicht, ob da irgendeine Sicherheitsvorkehrung war, aber es sieht aus, als wäre da nichts. Es ist super gruselig. Und sowas macht er öfter hier in den Sailors und in Machine Gun, wurde die Hauptdarstellerin in so Beton getunkt. Also der war schon noch ein bisschen flüssiger, als er sein sollte, aber es war noch Beton, wurde sie reingetunkt. In dem PP Rider machen die ganz abstruse Stunts, wo du dir denkst, oh mein Gott, zum Glück ist da nichts passiert offensichtlich. Aber ja, ist ganz, ganz absurd und bizarr. Aber das macht halt auch die Filme so ein bisschen einzigartig, genauso seine Kameraarbeit. Er liebt lange Einstellungen und filmt alles irgendwie sehr, sehr lange. Und das macht es nicht unbedingt langsam, weil dann in diesen Einstellungen auch trotzdem viel passiert. Also das ist jetzt nicht, dass er irgendwie 3 Stunden lang ein Gesicht filmt, damit du auch wirklich jede Reaktion im Detail nachvollziehen kannst, sondern da passiert wirklich was. Da ist viel Bewegung drin, da ist viel Action auch drin, also gerade in dem PP Rider, der hat da wirklich sehr, sehr lange Action-Szenen auch gefilmt oder Stunt-Szenen und ist ganz, ganz großartig, ganz wundervoll. PP Rider muss ich auch irgendwann nochmal schauen und besprechen. Also das PP steht auch tatsächlich für Pippi. Ja, ist so. Aber Ja, die sind alle furchtbar interessant, furchtbar toll anzusehen, sehr, sehr einzigartig und ein bisschen schwierig in Worte zu fassen. Aber ja, sind auf jeden Fall alle sehr, sehr tief, würde ich mal sagen, behaupten, thematisch. Da steckt viel, viel mehr drin, als ich das jetzt hier so liefern kann. Ich muss unbedingt auch viel mehr in diese Somai-Filmografie abtauchen. Wie gesagt, zum Glück ist es jetzt relativ gut möglich. Also wie gesagt, Dingens Luminous Woman und Love Hotel und Typhoon Club sind alle schon bei Third Window Films erschienen. Ja, hier ist Sailors with a Machine Gun ist bei Arrow raus. Und ja, den Rest kann man sich im Zweifelsfall aus Japan importieren, weil man Glück hat, sind Untertitel drauf. Wenn nicht, such mal die Untertitel im Internet oder so. Wenn man in den USA ist, kann man auch Glück haben und dann werden mal wieder welche im Kino gezeigt. Ganz großartig. Aber ja, ich bin sehr froh, dass dieser Regisseur so ein bisschen jetzt späte Anerkennung bekommt, die er sonst nicht so erfahren hatte. Und es ist eine Schande, dass er nicht mehr Filme gemacht hat. Für mich, ich würde ja fast sagen, der ist direkt unter meinen Lieblingsregisseuren, obwohl ich längst noch nicht alles gesehen habe. Also ich habe jetzt so 6 von 14 gesehen. Den Rest schaue ich, glaube ich, dann irgendwann noch im Laufe des Jahres. Aber ja, ganz, ganz fantastisch, ganz großartig. Und ein Blick wert, die ganze Filmografie, möchte ich einfach so mal behaupten. Und in diesem Sinne soll es für jetzt erstmal reichen. Ich werde über Somai und diese beiden Filme nochmal reden. Ich glaube, Daniel ist auch prinzipiell sehr interessiert. Also es wird auch wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich über diese Filme geredet habe. Über die anderen werde ich auch nochmal reden. Oder im Zweifelsfall, wenn ich über die anderen rede, werde ich nochmal Bezug auf diese nehmen. Da findet man sicherlich nochmal irgendwie was, worüber man sprechen kann und sollte. Aber ja, ein fantastischer Regisseur, ein fantastischer Mensch. Schaut Shinji Somai, werdet glücklich, werdet fröhlichere Menschen, auch wenn die Filme deprimierend sind. Und ja, wir kommen nochmal drauf zurück auf ihn und es wird toll. In diesem Sinne erstmal vielen Dank und wirklich hoffe und verspreche einfach mal, dass ich die anderen Filme, die ich so gesehen habe, noch die Tage nachreichen kann. Ich versuche jetzt mal ein bisschen fokussierter aufzunehmen. Also die ersten paar Tage war ich mir so, oh, ich habe einfach Bock zu gucken. Und ja, dann kam noch irgendwie Arbeit und so dazwischen. Also die zweite Woche diesen Monat habe ich nicht viel geschafft, außer zu arbeiten. Das wird diese Woche und nächste Woche ein bisschen entspannter. Und dementsprechend, ja, haben wir mehr Zeit für Japanuary in diesem Sinne. Dann jetzt auch wirklich Schluss und tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.